Am 19. März gehen zwei Frauen und acht Männer in das Rennen um die Nachfolge des amtierenden Oberbürgermeisters Jochen Patsch, der ja angekündigt hat, nicht mehr antreten zu wollen. Mein Freund Charlie Landsettel und ich, wir freuen uns, dass alle 10 Kandidatinnen und Kandidaten dem Aufruf zu dieser lockeren Gesprächsrunde heute Abend gefolgt sind. Im Jahr 2011 haben wir beide diese OB-Kandidatenrunde aus der Taufe gehoben. Damals waren es noch 6 Kandidate. Und nach 2017, da waren es schon 9, erstmals mit einer Kandidatin, Kerstin, mit dir, haben wir heute das Vergnügen, diese Veranstaltung zum dritten Mal moderieren zu dürfen. Und es ist schön zu sehen, wie groß das Interesse der Darmstädter Bürgerschaft an dieser Veranstaltung und an diesem lockeren Gespräch ist. Dankeschön für euer Kommen. Nun, wer steckt dann eigentlich hinter diesen 10 Bewerberinnen und Bewerbern um das Amt des Darmstädter Oberbürgermeisters für die kommenden 6 Jahre? Welche Interessen, Neigungen, Hobbys und Leidenschaften haben diese Personen? Und was sind die Beweggründe für die Kandidatur? Und darüber reden wir heute Abend mit allen Kandidatinnen und Kandidaten und wünschen Ihnen und uns einen kurzweiligen Abend und eine tolle Veranstaltung. Danke. Vielen Dank möchte ich auch nochmal an dieser Stelle sagen an Matthias Senn von der Entega und Ulrich Stiel von der Kombimedien GmbH als die einladenden Veranstalter. Und bevor wir jetzt endlich loslegen, sei es mir gestattet, Ihnen die Bewerberinnen und Bewerber einmal kurz zu nennen. Das wären die Kerstin Lau von Uffbase, Gerbi Kessen-Hahnbuch von der FDP, Michael Kolmer von den Grünen, Paul-Georg Wandrei für die CDU, Holger Klötzner von Volt, Hanno Benz von der SPD, Ulrich Franke von den Linken, Mirko Steiner von der Partei, Michael Ziemek von der Wählergemeinschaft Darmstadt und last but not least Harry Uhl von den Freien Wählern. Und jetzt, Charlie, hast du das Wort.
Ja, also auch ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name hat Ralf schon erwähnt, weil wenn er Erich gesagt hätte, hätte gerade gewusst, wer es ist, aber Charlie kennt wohl fast jeder. Also ich habe heute Abend einige Fragen an Kandidaten. Wir haben uns die so ein bisschen aufgeteilt und wir haben gesagt, wie anständig wir sind und wohlerzogen. Damals in der Sonderschule haben wir also gelernt, Ladies first. Ne? Und die Ladies first werden von uns als erstes begrüßt. Und weil ich die Gerburg Hesse-Hahnbuch in der Heimstellensiedlung kennengelernt habe, darf ich dich als erstes heute Abend hier rannehmen. Ich darf noch meine 3 Schlagworte weitergeben. Meine 3 Schlagworte, davon sind 2 an die Politik gerichtet. Das ist einmal das Wort Bürgernähe und das zweite ist das Wort Kultur, dass ihr das alles mal hinter die Ohren schreibt. Und für die Darmstädter Bürger, es wurde schon erwähnt, das Schlagwort Wahlbeteiligung. Also, soweit, so gut. Ladies first, ich habe die Gerburg Hanne, oh Gott, Hesse-Hahnbuch. So ein schwerer Name hatte man im ganzen Leben nicht. Wir hatten hier schon alles Mögliche. Wir hatten Metzger, wir hatten Benz, wir hatten den Hoffmann, wir hatten den Patsch, wir hatten den Günther, den Peter, den Walter, den Jochen. Jetzt auf einmal haben wir die Gerburg. Aber das lerne ich noch, das kriege ich mit Sicherheit schon dahin. Und ich denke mal, mit dem Vornamen Gerburg, da kriegen wir vielleicht überregional mehr Punkte. Also die Gerburg wirbt für Darmstadt regional zu denken. Und sie will unsere Städte in die interkommunale Zusammenarbeit einbinden. Da kann ich dir nur sagen, ich kann dich da nur bei der Aussichtslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit bis zur Trostlosigkeit begleiten. Einzige, was wir hinkriegen wollen oder sollen, vielleicht kriegen wir das mal hin, ist ein Fahrradweg nach Rostorf. Und wie schon bekannt gegeben wurde vom Mobilitätsdezernent Kolmer, der hat sogar bekannt gegeben, dass der auch zurückführt. Liebe Gerburg, was hast du für Gedanken, wenn du an das Amt des Oberbürgermeisters denkst?
Wenn ich an das Amt des Oberbürgermeisters denke, ist das erstens mal eine sehr, sehr große Herausforderung. Und es ist natürlich ein Amt, das für alle. Also ich bin ein Bürger Darmstadts von vielen und kenne einige Probleme hier in Darmstadt und möchte die der Darmstädter und Darmstädterinnen ernst nehmen und anpacken. Das fängt für meine Begriffe bei der Verwaltung an. Das ist auch das Erste, was angepackt werden muss. Die Pandemie muss auch dort verschwinden. Masken tragen die da nämlich auch nicht mehr, aber wir haben noch eine sehr, sehr schwerfällige Verwaltung. Man kriegt keine Termine, man muss alles online machen und das ist mal so das erste praktische Beispiel. Aber ich bin jemand, der lieber anpackt und Dinge versucht zu verändern, als die Hände in den Schoß zu legen. Und genau deshalb arbeite ich in der FDP mit, einer Gestaltungspartei, wie ich finde. Die steht für Innovation und das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt, den wir hier in Darmstadt besser gestalten könnten. Die TU bringt unendlich viele Start-ups auf den Weg. Das ist wirklich irre. Ich war auf dem Startup and Innovation Day und war überwältigt von dem, was dort auf den Weg gebracht wird. Nur leider können wir diesen Start-ups hier keine Fläche anbieten, auf der sie sich entfalten kann. Wingcopter, vielleicht hat heute einer den Artikel gelesen in der Zeitung, im Darmstädter Echo, musste von Darmstadt nach Weiterstadt umsiedeln und ist nicht mehr in Darmstadt und zahlt hier auch keine Gewerbesteuer mehr. Insofern brauchen wir Gewerbe und da Darmstadt nur noch wenige Gewerbeflächen ausweisen kann, sehe ich nur eine Möglichkeit, mit dem Umland zusammenzuarbeiten. Und wenn man sich mal anguckt, man kann das im Internet nachschauen, Gewerbeflächen im Umland, in der Region, da ist auf der Karte ein weißer Fleck, das ist Darmstadt. Und genauso ist es bei Darmstadt. Die umliegende Region spielt dort bei den Gewerbeflächen keine Rolle. Es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel in Hessen für interkommunale Zusammenarbeit, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können. In Kassel gibt es diese interkommunale Zusammenarbeit und die funktioniert, ich glaube, seit 40 Jahren. Ich gebe da nicht auf. Also ich meine, ich habe ja noch nicht angefangen. Vielleicht kriege ich ja die Chance.
Sehr schön, und das beinhaltet dann auch dein Schlagwort, weniger Dogmatismus.
Ja.
Mehr Pragmatismus.
So sieht's aus.
Das beschreibt genau diese Einstellung und Dankeschön, das ist ja schon mal ein gutes Vorhaben, finde ich, denn nach außen hin sind wir ja eigentlich noch unterfordert. Also wie gesagt, das Einzige, was bisher läuft, sollte der Radweg werden. Aber es gibt ja noch weitere Strecken, die zu bewältigen wären. Ne? Dankeschön, danke. Lieber Gerburg. Ralf, du hast das Wort.
Ja, einen zweiten Anlauf, ach, was ich vorher noch sagen wollte, ganz wichtig. Bitte vergessen Sie nicht, nach der Veranstaltung Ihre Handys wieder anzumachen. Das wäre schön. Danke. Ja, das muss mal gesagt werden, gell? Wenn es dann so blöd klingelt, das ist
hart. Okay.
Habe ich meins überhaupt aus? Doch, ich glaube schon, ja. Einen zweiten Anlauf für die Kandidatur des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin übernimmt die Stadtverordnete Kerstin Lau von der Wählergemeinschaft Uffbasse. Sie hatte bei der OB-Wahl 2017 ein achtbares Ergebnis eingefahren. Mit beachtlichen 12,4% hatte sie damals das drittbeste Ergebnis erzielt. Auf ihrer Agenda stehen bezahlbarer Wohnraum für alle, Kinder- und Jugendförderung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sowie kulturelle Vielfalt. Nebenbei bemerkt, wenn ich mir die Agendas der einzelnen Parteien anschaue, liegen sie gar nicht so ganz so weit auseinander, das ist aber nur mal marginal. Kerstin, wo besteht bei diesen Themen deiner Ansicht nach in Darmstadt Verbesserungsbedarf?
Ja, also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich werde versuchen, mindestens einen halb so guten Eindruck zu machen wie die Frau Wolf bei den Energiegesprächen. Ich glaube, wenn ich das schaffe, dann habe ich die Wahl schon so gut wie im Sack. Warum warum kandidiere ich und was möchte ich besser machen? Also erstmal, ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn ich gewinnen würde, weil für mich ist die Kommune die Keimzelle der Gesellschaft, direkt nach der Familie. Ich habe immer Kommunalpolitik gemacht, deswegen auch konsequent kommunal und nie auf was Höheres geschielt, weil ich hier direkt in meiner Kommune was für die Menschen tun will, die hier leben. Und ich möchte die Auswirkungen auch direkt erleben. Das mal so vorab. Also es geht mir um die Gestaltung dieser Stadt. Und wir haben ja viele Themen. Du hast sie gerade mal so angeschnitten. Ich glaube nicht, dass hier jetzt irgendjemand ein Referat hören möchte, was man alles für den Wohnungsbau, für bezahlbaren Wohnraum machen kann. Wir haben große Themen. Wir haben eine Wirtschaftskrise. Wir haben den Klimawandel, dem man begegnen muss. Und für mich kommt es in den Medien oft so ein bisschen an, wie soll ich sagen, alles negativ, alles trist, alles schlecht. Und ich möchte ein bisschen die Freude und die Neugier an der Veränderung wecken. Weil die Situation gerade, die birgt ja auch große Chancen. Man muss ja nicht so tun, als wäre vor der Pandemie alles super gewesen. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, viele Dinge einfach nochmal neu aufzusetzen und neu zu denken. Dazu gehören ja auch so Faktoren wie, wir werden in Zukunft weniger ArbeitnehmerInnen brauchen. Wie wollen wir leben? Welche Werte wollen wir in unserer Gesellschaft haben? Was ist eigentlich ein Minimum, was jeder Mensch braucht? Kriegen wir das vielleicht hin, sowas wie ein Grundeinkommen für alle Menschen zu schaffen? Das sind nicht alles Themen, die ich hier kommunal lösen kann, aber ich möchte die kommunal mitdenken. Genau.
Viele Dinge, dazu, die du da ansprichst. Ich bin bei dir, wenn es manchmal so ein bisschen aschgrau zugeht in den Medien. So schlimm ist es ja dann doch wieder nicht. Ne? Und insofern ist es ja richtig, was du gesagt hast, da bin ich bei dir, dass man da ansetzen kann und auch neu oder aktualisieren und auch den einen oder anderen Reset-Knopf drücken kann. Bei dieser Aufgabenvielfalt wird mich, und nicht nur mich, wahrscheinlich mal interessieren, wo bleibt bei diesem zeitaufwendigen Amt, das gilt eigentlich für alle eigentlich, noch Raum für Hobbys und Privates?
Also das muss man sich nehmen, das habe ich irgendwann gelernt.
Wie geht das?
Ja, man muss es sich nehmen. Also ganz ehrlich, ich hatte eine Zeit, da hatte ich große Stresssymptome. Das war so um 2013, 2014. Da habe ich natürlich die Doppelbelastung gemerkt oder Dreifachbelastung. Ich war ja auch alleinerziehende Mutter. Vollzeitjob und dann noch dieses Ehrenamt. Das geht nicht so ganz spurlos vorüber. Ich achte heute sehr streng darauf, mir Auszeiten zu nehmen. Dazu gehört meine Dauerkarte von den Lilien.
Da kann man mal, ja.
Ja, wenn sie so spielen wie zurzeit, ist das die reinste Erholung. Ne? Es gab auch andere Saisons.
Naja, gestern war es schon nervig. Ne?
Gestern war es ein bisschen. Ja. Dazu gehört aber auch, dass ich zum Beispiel Tanzunterricht nehme, wöchentlich bei einer jungen Frau. Also Afrobeats tanzen, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Ja, das ist so meine Musikrichtung, das macht mir viel Spaß. Ich achte darauf, immer ins Fitnessstudio zu gehen. Und meine Freunde sind natürlich total wichtig. Ne? Das ist das, was mir Kraft gibt. Meine UffbusserInnen, wir sind ja zum Glück befreundet. Das heißt, da kann ich mich auch locker machen. Das ist nicht so wie bei anderen Fraktionen, wo man ein bisschen aufpassen muss, was man sagt oder wer einem am Stuhl sägt. Also das ist bei uns nicht so.
Ich find, man muss nicht unbedingt aufpassen, was man sagt, wenn man bei UffbusserInnen ist. Und ich denke mir, das hört sich alles sehr gut und ausgewogen an. Ich hoffe, dass man sowas dann auch durchsetzen kann, wenn es denn so weit kommt. Und die Gesundheit ist natürlich das höchste Gut von allem. Absolut. Vielen Dank erstmal, Kerstin. Charlie.
Mirko Steiner. Siehst mir aber also hier keinerlei Hierarchie. Wir greifen einfach mal so mitten in die Gesellschaft, die da vor uns steht. Schön, dass ihr alle da seid. Mirko Steiner, darf ich verraten, dass du in Offenbach geboren bist? Gerne. Nicht, dass du Angst kriegst, dass es deine Wahlchancen schmälert. Also,
die haben einen erklecklichen Anteil übrigens, dass die 98er da sind, wo sie jetzt sind.
Ja.
Also die Offenbacher Kickers, wollte ich sagen.
Ich hab's mir ja nicht rausgesucht, wo ich rausschlucken,
ne? Nee, aber du bist gut unter jetzt. Bist jetzt im Hannesviertel zu Hause und hast also... Gut, ich habe mir festgestellt, ich bin mal durch die Stadt flaniert, bin im Fahrrädchen und habe mal so die Wahlplakate studiert. Da hängen die tollste Sache. Ich bin also ganz begeistert gewesen von diesen ganzen Aussagen. Und ihr seid ja die Satirepartei. Also ihr nehmt alles nicht so ernst, aber Satire ist ja eine Kunstgattung, die durch Übertreibung und scharfen Witz und Spott und einfach so die Zustände anprangert. Jetzt haben aber einige von den Kandidaten, die habe dir jetzt mittlerweile den Rang abgelaufen, muss ich sagen, der Michael Kolmer zum Beispiel von der Grüne, der ist da führend, meiner Ansicht nach. Der ist mitverantwortlicher Dezernent und sein Beweglichkeitsdezernent, sage ich immer, Mobilitätsdezernent, freue mich immer, wenn ich den Ausdruck sage darf oder schreibe. Der Michael hat zum Beispiel ein Plakat, die Darmstädter Maule gerne oder viel, dass in Darmstadt so viel gebaut und zugebaut wird. Viele maulen da mit Recht. Und der Michael Kolmer hängt ein Wahlplakat, wo draufsteht, mehr Bäume, weniger Hitze. Das ist Satire pur, finde ich. Das ist sogar Satire mit Eigentor. Aber du wirst das nachher alles gerade stellen, weil du bist ja nicht allein dabei. Also es gibt auch noch weitere Aussagen, was ich so als satirisch betrachte. Da mein Nachbar, der Harry Uhl zum Beispiel, guten Tag, Harald Uhl, du hast auf dein eines Plakat geschrieben, don't worry, wählt Harry. Finde ich klasse, also wenn einer sowas da von sich gibt, finde ich einfach nur hübsch. Und der Holger Glötzner schreibt, der ist ja auch Dezernent, der ist Dezernent fürs Digitale der Stadt Darmstadt, und der schreibt auf sein Wahlplakat, das muss man sich mal vorstellen, steht, dein Termin beim Amt in 14 Tagen. Das ist Satire hoch zwei, finde ich. Jetzt frage ich dich, Mirko, wie willst du das noch steigern?
Ja, Konkurrenz belebt natürlich das Geschäft. Ja. Ne? Und es ist nicht immer leicht für uns halt. Ne?
Ja,
wir geben uns Mühe, wir versuchen auch inhaltslos zu sein, wie die anderen. Es gelingt ja, nicht immer. Es gelingt das, nicht immer. Es tut mir leid.
Das ist auch keine Kunst. Also das ist schon mal gut. Ja. Du willst ja die Musikkneipe Sumpf, du willst ja zum Weltkulturerbe anmelden. So wie die Punkter ihr Schwimmbad anmelden wollte für Welt.
Ich habe es denen angedroht, ja.
Ich habe ja mal zum Jochen Patsch gesagt, also das Weltkulturerbe, das ist ja beantragt worden für das Gerüst, das da drumherum steht.
Ja, die Frankfurter Straße ist auch gut dabei, wie heißt das, unter Denkmalschutz gestellt zu werden, solange wie das schon wieder dauert.
Ja, ja, gut. Also mit dem Sumpf, da bin ich bei dir, weil das ist die einzige Kneipe in Darmstadt, die mein Lieblingsbier, Jeverbier aus dem Fass
ausschaut.
Hervorragend. Und so heruntergekommen, wie das hier auch in der Zeitung stand, ist es eigentlich nicht.
Naja, also ich wollte es ja zum Weltkulturerbe machen, damit da mal ordentlich aufgeräumt wird. Also es könnte schon ein bisschen sauberer sein.
Nee, ach, ja, halt auf. Übertreibt der Kram jetzt nicht.
Also du hast aber ja
wenn's,
auch...
Wenn das Putzlicht aus ist, geht's, dann sieht man es nicht mehr so deutlich.
Ich habe das noch nie angesehen.
Du hast auf jeden Fall was Schönes gesagt. Das heißt, wählt besser mich als gar nicht. Wenn mich alle Nichtwählerinnen und Wähler wählen würden, würde ich gewinnen. Da muss ich wieder allen Heinern, die zu Hause bleiben, auf die Backen schlagen. Das ist eine Traurigkeit par excellence, wie vor 6 Jahren da wirklich diese 40% zustande kamen. Also Mirko, hast du noch was dir jetzt einfällt? Satirisches.
Also ich fand vorhin einen Einwand, ich hatte vorhin ein Interview, dass die älteren Generationen, ich hatte vorhin mit einem Konkurrenz, dass die Möglichkeit gegeben wird, dass die Alten, die ihre Stimme den
Warum
Jungen geben.
Warum schaust du mich da so an?
Okay, weil du die Frage gestellt hast.
Das höre ich.
Und das finde ich eine nette Idee, einfach mal den jungen Leuten, die noch nicht wählen dürfen, die Chance zu geben. Sag mal, was würdest du wählen, sich mit den Leuten oder mit den Kindern auseinanderzusetzen und denen zu sagen, weißt du was, das ist jetzt mein vorletztes oder letztes Mal, dass ich hier wählen darf, eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister. Und ich gebe meine Stimme meinem Enkel oder meiner Enkelin und setze mich da mit ihr auseinander. Und das finde ich doch schon mal eine tolle Möglichkeit, auch die jungen Leute für Politik zu begeistern.
Ja. Ja. Dankeschön. Wohnst du ja im Johannesviertel, du hast ja auch gesagt, es wäre praktisch für dich, du könntest dann mit dem Fahrrad zu deinem Arbeitsplatz fahren. Aber da kann man auch laufen, das ist ja kein Problem. Aber ich wünsche dir alles Gute für die kommende Wahl. So, Ralf, du bist am Drücker.
Nicht im Johannesviertel, aber in Ohrhelje bei der Mugger wohnt der Hanno Benz. Hallo Hanno.
Guten Abend.
Er geht für die SPD ins Rennen, ist 50 Jahre alt und Politikwissenschaftler und ist der Sohn des frühen Oberbürgermeisters Peter Benz, der von 1993 bis 2005, ich habe nachgelesen, die Amtskette umhatte. Und nicht nur das. Hanno Benz selbst war 15 Jahre lang Stadtverordneter, zog sich aber 2016 aus dem Parlament zurück. Die Krisen unserer Zeit seien vor allem soziale Krisen, sagt Benz. Die Sicherung der Grundbedürfnisse müsse daher für alle gewährleistet sein. Warum, lieber Hanno, möchtest du aus einer gesicherten beruflichen Existenz, du bist Leiter eines Energieversorgers, in das stressige Amt des Oberbürgermeisters, habe ich falsches gelesen, dann kannst du mich korrigieren. Auf jeden Fall hast du, glaube ich, einen ganz gesettelten Beruf, Job. Und warum willst du dir das stressige Amt des Oberbürgermeisters eigentlich antun? Warum willst du dahin wechseln? Hanno, du bist dran.
Ja, erstmal schönen guten Abend auch von meiner Seite aus und herzlichen Dank für die Einladung. Es ist doch ganz gut, wenn man einen gesettelten Job hat und nicht aus der Politik in das nächste politische Amt wechselt, sondern auch sozusagen aus der freien Wirtschaft berufliches Arbeiten kennt und insofern auch diese Erfahrung mit in so ein Amt einbringen kann. Und ich bin so groß geworden, dass man sich gesellschaftlich engagiert und dass man sich sozusagen auch für die Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung einsetzt und dass man sich dafür engagiert, seinen unmittelbaren Lebensraum zu gestalten. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts Besseres, als das aus der Position zu tun, wo man gestalten kann. Und der Oberbürgermeister hat nun mal viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und aus dem Grund möchte ich gerne als Oberbürgermeister diese Stadt hier mitgestalten, mit allen, die hier in dieser Stadt Verantwortung tragen und mit allen, die sich für diese Stadt engagieren wollen. Und ich glaube, dass wir im Moment in keinen einfachen Zeiten leben. Es ist ja schon hier das ein oder andere erwähnt worden. Corona-Krise, Inflation, Energiepreiskrise, Krieg in der Ukraine. All das, was unter dem Stichwort Zeitenwende läuft, ist ja auch mittlerweile hier bei uns im Alltag angekommen. Wir merken das unmittelbar für uns, nicht nur im Fernsehen, in den Nachrichten, sondern direkt vor Ort, wenn wir über die Energiepreise beispielsweise reden. Und ich glaube, dass auch die Kommune und dass eine Stadt auch in so einer Situation gestalten muss und auch für die Menschen da sein muss. Und ich finde, da haben wir in den letzten Jahren zu wenig gemacht in dieser Stadt. Wir waren nicht für alle da. Und ich finde, ein Oberbürgermeister und die Politik in der Stadt muss wieder für alle da sein, weil ich glaube, dass nur dann, wenn wir Soziales, Umwelt und Wirtschaft zusammendenken und zusammen auch bearbeiten, wir auch diese Stadt gemeinsam für alle gestalten können und auch vor allem für die Menschen, die sich von der Politik nicht mehr gesehen fühlen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass man das alles zusammen angeht und zusammen gestaltet und insofern auch Sozialpolitik wieder stärker in den Vordergrund stellt und wir wieder gemeinsam diese Stadt gestalten für alle. Und damit, denke ich, haben wir auch in dieser Gesellschaft die Chance, diese Krisensituation zu bewältigen.
Vielen Dank, Hanno. Das sind natürlich auch hehre Ziele. Mir wäre es ja am liebsten, es gäbe mehrere Oberbürgermeister in einer Stadt. Weil da gäbe es wahrscheinlich einen Austausch, den hätte Deutschland noch nie erlebt. Das wäre mal ein Novum.
Aber ich glaube, wir haben gute Kandidatinnen und Kandidaten hier. Und wir haben ja drei Kollegen hier, die schon im Magistrat sind. Und ich bin mir sicher, wir werden gut zusammenarbeiten nach der Wahl.
Das ist zum Beispiel auch so ein Thema, ne? Das gehört dazu, auf jeden Fall. Das ist auch wichtig. Was mich noch interessieren würde, Hanno, was sagt denn dein Papa und deine zwei Kinder dazu? Raus mit der Sprache. Los.
Das ist privat. Nein, es war selbstverständlich, dass wenn man sich für so ein Amt bewirbt, wenn man für ein öffentliches Amt kandidiert, dass man sich mit denjenigen berät, die einem am nächsten stehen. Und das ist natürlich mein Vater und das sind auch meine Kinder. Und ich hätte so eine Kandidatur niemals angestrebt, wenn ich gesagt bekommen hätte, lass bloß die Finger davon. Sondern wir haben das gemeinschaftlich diskutiert. Ich habe mir Ratschläge abgeholt und habe dann am Ende entschieden, dass ich das machen möchte.
Okay, das ist Aussage. Ich rufe mal heute Peter mal an, frage, ob das stimmt. Nein, Quatsch, alles gut.
Kannst du gern machen.
Dankeschön, Hanno Benz. Charlie.
Ja, Michael Kolmer. Unser Dezernent für alles. Guten Abend, Michael. Schön, dass du da bist. Ich habe dich jetzt öfter erwähnt. Dich als Verwaltungsprofi, dich kann ja nichts mehr erschüttern. Ich habe deine Wahlplakate wirklich mal aufmerksam gelesen und schreibst ja vieles auf diese Wahlplakate. Die fangen immer mit mehr an. Ich glaube, du hast beim beim Slogan Finder gegoogelt, oder? Das sind wirklich schöne Sachen, du weißt was. Also mehr Science, weniger Fiction. Ich meine, da kannst du jetzt die Älteren nicht mit begeistern, vielleicht kannst du damit die Jüngeren begeistern. Da hast du mehr sozialer Zusammenhalt, mehr Wohnen, weniger Pendeln, mehr Mobilität. Also überall hast du mehr, mehr, mehr. Mir hätte eins gefallen, wenn du dich mal vor so einen Neubau gestellt hättest und hättest gesagt, weniger ist mehr. Erklär uns mal euer Vorgehen, euer Gedanken, wie wird unter welchen Zwängen man da steht, wenn eine Stadt wachsen muss oder soll oder will oder was auch immer. Wie geht ihr da vor?
Ja, Charlie, du hast von meinen Plakaten viele Hälften vorgelesen.
Ja, das wäre zu lang geworden.
Genau, weil sonst zu lang geworden wäre, aber ich bringe jetzt trotzdem die Länge hinten dran.
Ja.
Weil ich habe immer ein Mehr und auch ein Weniger. Und das ist etwas, was ich ganz erheblich finde bei diesen Sätzen, nämlich dieses Abwägende. Dass man schauen muss, was bringt die Stadt auf einem guten Mittelweg voran. Und deswegen das Mehr von der einen Sache, aber auch durchaus ein Weniger von der anderen. Und es geht in Darmstadt überhaupt nicht um Wachstum und jeden Preis. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das auch nicht transportiere, dass das so ist, sondern es geht tatsächlich darum, die Stadt so klug und abwägend weiterzugestalten, dass die Menschen, die von außen hereinkommen, durchaus hier noch ihr Glück finden können, dürfen und, wenn sie wollen, tatsächlich auch einen Arbeitsplatz in dieser Stadt finden und tatsächlich sich hier verwirklichen können. Das ist das, was ich ganz zentral finde. Und an der Stelle geht es tatsächlich nicht um ein Wachsen müssen, sondern es geht um ein Gestalten von der Entwicklung. Und dem einfach freien Lauf lassen, heißt Probleme verschärfen. Und genau das will ich nicht.
Ich habe da noch eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Wachstum. Man kann es auch irgendwo eingrenzen, wenn wir zum Beispiel in dem Ludwigsee-Viertel, im neuen Viertel, das jetzt bebaut werden soll, das auch teilweise gelingt, weil ja wieder Zwänge dahinter stehen und dann weiß kein Mensch, wie es weitergehen kann oder soll, weil da jetzt alles viel zu teuer geworden ist. Meine Frage ist nur, muss da unbedingt ein Gleisdreieck hin, die Cooperstraße verlegt werden? Also ich bin einer, der in der Woche dreimal auf der Ludwigshöhe ist, weil wir da einen rührigen Verein haben, der sich um die Ludwigshöhe kümmert. Wenn ich da hochfahre und runterschaue, und dann sehe ich irgendwann mal keine Bäume mehr. Da ist nichts mehr da, weil dieses Gleisdreieck vonnöten wäre, sagt ihr. Sagen die Leute, die Fachleute sagen, das muss so sein, aber ich weiß nicht, ob ein Bessinger unbedingt freiwillig nach Ebersch fahren will. Ne? Das habe ich schon. Aber Späßchen, es war mein Spaß beiseite. Ein Gleisdreieck, denke ich mal, mit meinem kleinen Kopf, das gar nicht notwendig ist. Denke ich auch mal.
Nein, sehe ich anders. Vielleicht will ja auch ein Everster mal nach Bessung fahren. Aber das ist nicht der Punkt an der Stelle. Das erstmal muss man sehen, im Ludwigshöheviertel, auch das ist ein Teil dieses planerischen Konzepts. Im Ludwigshöheviertel entstehen fast 40% Grünflächen. Von dem, was dort an Quartier neu entwickelt wird.
Ich bin mal gespannt.
Ja, es wird so sein. Mhm. Es wird so sein. Die Landschaftstreppe ist jetzt schon in Entwicklung. Ja. Und es ist tatsächlich ein Quartier im und am Wald. Und dieses Gleisdreieck ist ein Punkt. Auch das ist wieder ein Ergebnis von einer Abwägung, die stattgefunden hat. Wie macht man es am besten? Und das Ursprungsmodell war ja dort unten an der Heidelberger Straße, eine Gleisschleife einzubauen und die hätte erheblich höheren Eingriff dargestellt in den Wald. Insofern ist das tatsächlich ein Kompromiss an der Stelle und ist auch ein Kompromiss in der Abwägung verschiedener Punkte. Es kommt jetzt immer mal wieder die Forderung, hättet ihr auch noch oben in die ehemalige Jefferson-Siedlung legen können, hätte dort aber auch Fläche für Wohnungsbau gekostet wiederum. Und wir haben einen angespannten Wohnungsmarkt und auch das ist ein Aspekt, den wir anschauen müssen und müssen alles in eine Abwägung bringen. Und das ist das, was ich sagte, das ist das Mehr und das Weniger und den guten Mittelweg suchen. Und ich glaube, an der Stelle wird er dort gefunden werden.
Ich weiß nicht, ob die Frequenz so hinhaut, weil du hast ja das Problem, dass die Ludwigshöhestraße irgendwo enger wird. Und da geht es dann noch eingleisig weiter und das wird auch in Zukunft so sein. Und dieses Problem kannst du nicht beheben. Das es findet trotzdem statt, dass die Straßenbahnen halten müssen, bis die nächste wieder kommen kann und. Also es wird nicht möglich sein, die Häuser abzureißen.
Nein, die Häuser abzureißen wird nicht möglich sein, aber diese Verbindung bringt Vorteile tatsächlich, gerade einerseits in Richtung von der Durchbindung, in Richtung von Eberstadt, in Richtung der Schulen, Lichtenbergschule etc., bringt aber auch Vorteile bei den doch relativ häufigen Störungen, die wir an der Stelle auf der hochfrequenten Linie in Richtung Bergstraße haben im Gleis und im Liniennetzsystem.
Die haben wir schon Jahrzehnte lang, ja.
Genau, und es ist ja jetzt auch ganz ehrbar, an so einem Thema zu arbeiten und Störungen zu minimieren, damit die Menschen gut vorankommen. Und auch dafür wird das dienen an dieser Stelle. Das heißt, da sind eine ganze Menge Vorteile in diesem Abwägungsprozess auch durchaus drin enthalten.
Wird denn da auch mal eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht? Also bei Lichtwiesenbahn wurde es ja angekündigt, aber gab noch keine.
Charlie, bei jeder Straßenbahn, die neu gebaut wird, weil es so ein aufwendiges Projekt ist und weil es natürlich eine Schieneninfrastruktur ist fürs nächste Jahrhundert, die ist nicht billig, aber am Ende des Tages günstig für die Stadtbevölkerung, findet immer eine solche Nutzen-Kosten-Untersuchung statt. Ohne die ist so ein Projekt gar nicht förderfähig. Und ohne Förderung vom Land kriegen wir es nicht hin.
Ja, ich weiß noch nicht, wie aufrichtig die dann wäre. Bei der Lichtwiesenbahn habt ihr ja noch keine Nachanalyse gemacht. Und da würde ich ganz gerne mal wissen, wie es da läuft mit den 900 Meter Straßenbahn.
Also Charlie, bei der Lichtwiesenbahn, entgegen deiner Annahmen, kann ich dir versichern, die Nutzen-Kosten-Untersuchung ist positiv und sie wird auch dort positiv.
Bei 30 Millionen Kosten kommt es trotzdem noch hin.
Es kommt noch hin.
Gott, macht dir keine Sorgen. Ich kenne ja eure Probleme. Ich weiß ja, um eure Probleme kümmere ich mich natürlich auch gedanklich, aber ich bin ja von der anderen Fakultät, ich muss ja ein bisschen draufgeben. Ergo weiß ich, dass zum Beispiel diese Konversionsflächen, das ärgert mich als Bürger, als Steuerzahler ungemein, wenn die Stadt Darmstadt ihr eigenes Land von der Bundesimmobilienverwaltung zurückkaufen muss und kriegt dann noch Vorschriften gemacht, wann da was fertig sein soll. Das ärgert mich ganz gewaltig, wenn zum Beispiel das Land der Stadt vorschreibt, wo dürft ihr eure Geschwindigkeitsbegrenzungen machen. Wenn die sagen, nix da, in Griesheim gibt es 500 Meter Straße, die sind Landstraße, da mussten die ein Schild hinstellen, 70 im Wohngebiet. Davor ist Tempo 30, weil das Griesheim entscheiden darf. Und die nächsten 500 Meter sind Landesstraße. Dann müssen Sie ein Schild hinmachen, Tempo 70. Und so ein Unsinn könnte man doch irgendwo... Es gibt doch einen sogenannten Deutschen Städtetag. Da treffen sich doch die Oberbürgermeister zum Kaffee trinken und zum... Weiß ich nicht. Es kam noch nichts darüber. Also man könnte doch mal sagen, als Kommune, hört mal, jetzt hauen wir mal auf den Tisch. Gemeinsam sind wir stark, vielleicht könnte da was geändert werden.
Ja, Charlie, wir sind hier bei einer Diskussion, wer Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden will.
Ja, wäre deine Aufgabe.
Tatsächlich nicht, wer Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder an der Stelle Bundesfinanzminister werden möchte. Ich hätte die Konversionsflächen selbstverständlich auch gerne, wie jeder Stadtpolitiker, selbstverständlich kostenfrei übernommen. Es ist, wie es ist. Wir müssen mit den Gegebenheiten umgehen und das Beste für die Darmstädterinnen und Darmstädter rausholen. Und der Deutsche Städtetag hat dabei schon ziemlich viel rausgeholt für die Kommunen, hat sich nämlich intensiv auch beim Bund eingesetzt in der Vergangenheit und hat mit erreicht, dass es heute eine Verbilligungsrichtlinie gibt für den sozialen Wohnungsbau. Immerhin so weit sind wir an dieser Stelle und ich muss auch sagen, über die Jahre der Zusammenarbeit haben wir durchaus auch einen Modus gefunden, mit dem Bund hier gut zusammenzuarbeiten. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Gleichwohl ist es natürlich so, am liebsten würden wir hier nicht um Preise verhandeln, sondern es einfach übernehmen, ist aber nicht der Fall. Und deswegen können wir nur das Beste rausholen.
Das ärgert nur die Steuerzahler, weil es immer wieder Geld kostet. Gut, Michael, schönen Dank. Ralf?
Ja, ich denke mal, um das nochmal ganz kurz abzurunden, Michael, das ist mit der Lichtwiesenbahn, das ist natürlich so ein Thema, das war natürlich kritisch in der ganzen Stadtgesellschaft. Ich hätte mich persönlich gefreut, aber mich fragt ja keiner, wenn diese Bahn vielleicht noch etwas weitergegangen wäre, nach Rossdorf beispielsweise, nicht weil ich da wohne, sondern man hätte das machen können, hätte Fahrradkette, ich bin kein Entscheider, ich denke nur mal im Nachhinein, wäre es vielleicht da ganz gut gewesen, wenn man auf diesem Lichtwiesengelände ein autonom fahrender Bus mal hätte eingesetzt oder so. Das wäre vielleicht auch so ein Modell gewesen, das die Leute, die Bürger mal gefreut hätte, auch als Teststrecke oder sowas. Das ist meine ganz persönliche, subjektive Meinung.
Also freut mich, dass wir jetzt, es geht mir übrigens immer so, dass wir genau bei meinen Fragen dann tief in eine Fachlichkeit einsteigen.
Ist doch schön.
Auf einmal. Das ist schön. Nee, ich freue mich, wie gesagt, danke dafür. Punkt ist der, zum Beispiel Verlängerung Lichtwiesenbahn bis zum Haltepunkt Lichtwiese von der Odenwaldbahn. Interessantes Modell. Dann kommen wir zu Charlies Nutzen-Kosten-Untersuchung. Bis dorthin, da dort keine Institutsgebäude mehr sind, wäre keine positive Nutzen-Kosten-Untersuchung darzustellen gewesen. Also leider Gottes keine Straßenbahn. Ein ähnlicher Punkt, wenn Sie in die lange Vergangenheit zurückschauen, ist die Straßenbahnverlängerung in der Heilgen gewesen. Würde man von heute aus sagen, ah ja, wieso sind Sie nicht gleich bis Wixhausen gegangen? War auch damals der Punkt, dass keine positive NKU, so heißt es, herzustellen gewesen und damit ist der Stadt leider Gottes sind die Hände gebunden.
Das war von mir auch jetzt keine konstruktive oder wie er immer gemeinte oder schlimme oder so Kritik, sondern es war meine persönliche Meinung. Und das ist nicht nur, weil ich in Rostorf wohne, ich fahre viel mit dem Fahrrad, ich freue mich schon auf den Fahrradweg, also schauen wir mal. Ja, schönen Dank.
Übrigens. Ne? Weil Charlie betont ja immer, dass der Radweg auch zurückführt. Das ja, ist also nett.
Stimmt, ich kann es beweisen. Also
nicht wie im Kikeriki-Theater, wo man mit der U-Bahn nur rückwärts nach Rostorf.
Ja, das stimmt. Oder mit dem Flugkern. Ja, das ist wahr. Ja, schönen Dank, Michael. Die Schwarzen haben ja tatsächlich einen Kandidat gefunden. Und keinen unsympathischen dazu. Das letzte Mal hatte sie 2011 den Raphael Reiser aufgestellt und jetzt ist es der Paul-Georg Wandrei. Hallo, grüß dich.
Grüß dich auch.
Der Mann ist 32 Jahre alt, Bauingenieur und Baudezernent der Stadt Darmstadt. Und ihm untersteht auch das Bürger- und Ordnungsamt. Das habe ich doch richtig recherchiert, ne?
Das ist richtig.
Wahnsinn, oder?
Das ist ein...
Ja,
manchmal ist es auch Wahnsinn.
Ja. Was ganz Interessantes, der Paul möchte unter anderem einen Mobilitätsfrieden in dieser Stadt schaffen. Also unterschiedliche Verkehrsnutzer wie Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger in der Stadt zusammenbringen. Das klingt sauspannend. Da hast du auch ein heißes Eisen angepackt. Und mich steht es immer interessierend, wie du einen Mobilitätsfrieden in dieser Stadt herstellen möchtest. Das wäre mal eine hochinteressante Frage.
Das glaube ich dir, ja. Also, der Hintergrund ist, ich bin ja Ingenieur. Ja, und deswegen, um ehrlich zu sein, kein Freund von großer Prosa und von großen Grundsatzdiskussionen. Ich habe gelernt, dass man sich auf fachliche Fragen konzentriert und dass man Analysen und Rechenmodelle zur Grundlage nimmt, um zu entscheiden, was ist die beste Verkehrsführung, was ist die beste Straßenaufteilung, was ist der beste Weg im Sinne von der Gesamtstadt voranzukommen. Ja, da gibt es unterschiedlichste Interessen, die zusammengebracht werden müssen, aber eben mit dieser technisch-pragmatischen Art will ich versuchen, die gefühlte Schärfe aus der Diskussion rauszunehmen und eben dieses Gegeneinander, wo jeder immer das Gefühl hat, der andere ist schlimmer wie man selber. Das ist ja immer auch so von der persönlichen Perspektive abhängig. Fahre ich mit dem Auto, sind die Radfahrer schlimm? Fahre ich mit dem Fahrrad, nerven mich die Autofahrer? Als Fußgänger kann ich keinen leiden, so ungefähr. Ich versuche das einfach durch den technischen Pragmatismus ein bisschen rauszunehmen. So bin ich auch von meinem Wesen. Freut mich, dass du mich als sympathisch bezeichnet hast. Manche sagen vielleicht auch, ja, der ist ein bisschen trocken, der wird wenig emotional, aber das ist das Wesen des Ingenieurs. Ich nehme die Fakten und versuche das irgendwie zusammenzuführen. Und das wäre dann auch in dem Fall mein Konzept.
Ist ja im Grunde genommen, also das mit der Sympathie, das gilt eigentlich für euch alle, Entschuldigung, völlig klar, oder? Ich habe das vorausgesetzt.
Das relativiert es jetzt leider ein Stückchen, muss ich sagen. Also,
Ja.
Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
Da bist du nicht der Ansicht. Aber es ist natürlich so, du hast da völlig recht, da stimme ich dir bei. Ich fahre viel Fahrrad, habe ich schon mal gesagt, ich fahre auch Auto und mir geht's genauso. Wenn ich Auto fahre, denke ich als diese zum Teil,
sag's nicht.
Doch, ich sag's, scheiß Radfahrer, die meinen, sie sind alle auf der Straße, ich wäre ja auch für so Nummernschild auf dem Fahrrad und so, aber so ein Thema. Und wenn ich dann Fahrrad fahre, denke ich, als dieser Autofahrer, die habe keine Ahnung im Herrn. Also es ist schon schlimm. Aus dem Grund ist es ein sehr spannendes Thema eigentlich, diese Komponenten wie Fahrradfahrer, Autofahrer und Fußgänger zusammenzubringen. Weil wenn ich heute durch diese Stadt fahre, egal mit was, dann stelle ich immer fest, dass auf der einen Seite CO2-Ausstoß bemängelt wird und auf der anderen Seite gibt es einen Arsch voll Staus. Entschuldigung, gibt es einen Haufen Staus. Das ist im Grunde genommen eigentlich auch so ein bisschen kontraproduktiv. Und daher denke ich, da hast du dir wirklich ein heißes Eisen angepackt. Wenn du den Mobilitätsfrieden in Darmstadt dir vorgenommen hast, wie sieht's denn im Falle deiner Wahl mit dem Familienfrieden aus? Du bist ja verheiratet, hast Kinder, Frau.
Ja.
Wie sieht's denn da aus?
Da sieht's auch gut aus.
Wir sind neugierig, wir wollen es wissen.
Ich meine, das wurde ja am Anfang von anderen schon mal ein bisschen angesprochen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich Prioritäten gesetzt habe, auch für die Familie. Das Geld auf der Arbeit. Ja, ich habe ja jetzt einige Jahre in Bauunternehmen geschafft, in verschiedenen Positionen, die auch alle zeitaufwendig waren. Das gilt jetzt als Stadtrat und das gilt natürlich auch als Oberbürgermeister. Man muss immer auch bereit sein, insbesondere auch für die Kinder zurückzustecken. Mein Vater war vor 2 Jahren relativ krank, für den musste ich auch mich zurücknehmen in manchen Fragen. Aber ich finde, es ist kein Nachteil, weil wenn man bereit ist, seine Familie hängen zu lassen, dann lässt man auch die Menschen hängen. Und dann ist man, glaube ich, auch kein guter Politiker. Deswegen will ich immer auch... Danke, Charlie. Das ist ein Applaus, der mich adelt. Deswegen werde ich auch immer da die Schwerpunkte setzen. Zeit für Familie, Zeit für Freunde, immer auch gerne Zeit für Arbeit und hin und wieder auch mal ein bisschen Zeit für sich selbst, weil man muss nicht immer 110% geben, man muss sie, glaube ich, geben können, wenn es mal drauf ankommt. In meinem Fall, wenn es berufsbedingt mal brennt, wie jetzt vor 2 Wochen in der Papierfabrik in Eberstadt, da muss man dann wirklich auch bis abends spät unterwegs sein. Aber es ist dann auch mal okay, wenn man auch mal freitags um 15 Uhr mit den Kindern irgendwie ein Eis essen geht.
Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank, Paul Andrei.
Bist ja auch Feuerwehrdezernent und da muss man natürlich auch mal sowas erlebt haben. Wenn wir gerade bei der Feuerwehr sind, wann gibt's denn da mal was Neues in der Bismarckstraße?
Bismarckstraße bin ich morgen früh. Aha. Das ist das Neue. Und alles andere ist im Fluss. Also Wache Nord sind wir beim Abschluss von der, also die Hauptwache dann, Abschluss von der Entwurfsplanung im Moment. Die wollen wir bis zum Sommer vorstellen. Und bei der Wache Süd sind im Moment noch 2, 3 Standorte in Prüfung, hat einen ähnlichen Zeitplan. Aber das Wichtige ist die Nordwache.
Ja, ja. Also haben wir ja schon eine Feuerwehrstelle eingeweiht, in Aheiligen hat auf dem Schild gestanden, in Aheiligen.
Ah, ja, ich komme ja von Aheiligen, deswegen
du kommst muss man ja von da echt, Aheiligen.
Ich gebe es zu. Nein, das nicht, das ist gefährlich, das war, da muss man da auch aufpassen, sind Aheiliger hier, die werden da echt aggressiv, pass auf.
Aber das war so, das auf dem Schild stand Aheiligen.
Ah, ja, ich mache keinen Spaß, ich erzähle
das wäre mir nicht passiert.
Ja, ich bin auch hin, ich war bei der Einweihung höchstpersönlich dabei und der Raphael Reiser hat gesagt, die Tore hoch, dass wir die LKWs rausfahren können und dann gingen die Tore nicht hoch, haben wir das Sekt so getrunken. Also wollen wir hoffen, dass es bei der Berufsfeuerwehr in der Innenstadt dann alles besser wird.
Ich sage einfach nichts und dann klappt alles.
Gute Idee. Michael Holger Klötzner. Wo ist er, Holger?
Hi, ja.
Hi, Holger Klötzner, Wahlplakat, unsere Schulen im Top-Zustand. Ich habe mich schön auf die Wahlplakate vorbereitet. Das finde ich gut. Alles. Unsere Schulen im Top-Zustand ist dein Vorgehen, dein Wunsch oder was auch immer. Da frage ich doch den Dezernent selbst, du bist doch Magistratsmitglied und zuständig, warum passiert da so wenig? Ich habe erst gemeint, ich habe das Plakat falsch gelesen, da muss ein Druckfehler drauf sein, das muss doch heißen, unsere Schulden im Top-Zustand. Aber du hast ja als Dezernent schon die Schulen, was habt ihr da in Zukunft alles vor? Neue Schulen müssen gebaut werden, immer mehr Bürger ziehen hierher, Schulen müssen gebaut werden, die alten müssen aber auch gepflegt und gehegt werden.
Also wegen den Schulden musst du eher den André fragen.
Ja, habe ich schon,
aber
ergebnislos.
Oh, okay. aber wegen den Schulen, da ist mir wichtig, dass wir eine Art schnelle Eingreiftruppe haben, um die Probleme, die immer wieder an den Schulen aktuell auftreten, schnell beheben zu können. Wir haben momentan eine Situation, wo wir sehr häufig Fachfirmen beauftragen, um auch Kleinigkeiten zu regeln. Aber so eine Beauftragung von einer Fachfirma dauert manchmal meiner Meinung nach zu lange. Und so eine schnelle Eingreiftruppe beim IDA, also beim Eigenbetrieb Immobilienmanagement, könnte da Abhilfe schaffen. Das wäre so eine Forderung. Aber insgesamt muss ich sagen, ist bei den Schulen in den letzten Jahren auch einiges getan worden. Also das muss man jetzt auch mal noch dazu sagen. Ich bin jetzt seit fast 1,5 Jahren der Schuldezernent, aber Viele Weichen sind ja auch einige Jahre davor schon gestellt worden unter meinem Amtsvorgänger Raphael Reiser, der da auch vieles Positives bewegt hat. Das muss ich echt dazu sagen.
Ja, stimmt. Ich habe nur deshalb, weil ich in die Wilhelm-Leuschner-Schule der einst mal gegangen bin und da haben wir vor einiger Zeit in dem Fensterkit haben wir 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da habe ich gesagt, ich werde mal den Schuldezernent fragen. Und meine wichtigste Frage ist eigentlich, wie hast du dir das erträumt, dass du auf dein Wahlplakat schreibst, dass du bis 2035 klimaneutral sein willst in Darmstadt? Das hätte ich ganz gerne eine Erklärung.
Also ich glaube, wir brauchen da eine sehr datengetriebene Strategie. Wir haben ja auch eine Strategie, die verschiedene Maßnahmen vorsieht. Und ich möchte, dass wir in Zukunft, und das ist auch Beschlusslage sowieso schon des Magistrats, die Projekte, die wir oder die Maßnahmen, die wir umsetzen können, sehr, sehr, sehr stark nach dem eigentlichen Klimanutzen umsetzen und priorisieren. Und ich glaube, das können wir unter meiner Führung auch sehr gut hinbekommen, weil ich generell, und das mag vielleicht auch an meinem Naturell liegen, als Wirtschaftsinformatiker, also der Wirtschaftsinformatiker ist quasi die trockene Version vom Ingenieur, noch trockener, weil Zahlen, Daten, Fakten, das ist meine Welt und danach agiere ich auch tatsächlich.
Digital geht's auch voran.
Digital geht's auch voran. Du hast ja eben gesagt, ich glaube Science Fiction, damit lockt man keinen aus dem Ofen hervor. Also ich wollte mal fragen, gibt's hier keine Captain Kirk Fans oder sowas? Nee, das ist echt also das ist enttäuschend, finde ich. Also ja, ich bin absoluter Science-Fiction-Fan. Star Trek ist so meine Welt. Aber ehrlich gesagt, 14 Tage bis zum Termin beim Amt ist für mich keine Science-Fiction. Das geht.
Der Michael hat ja auch gesagt, mehr Science, weniger Fiction. Also um mal zu ergänzen, dass ich auch mal weniger gesagt habe. Ja, hast du sonst noch Ideen, was digital sein könnte? Da gibt's ja mal so, gab's mal vor 3 Jahren so ein Filmchen, was denn alles sein könnte. Inwieweit ist das denn in Erfüllung gegangen, dass man einfach in die Straßenbahn einsteigt und schon erfasst wird und bezahlt hat? Solche Dinge kamen in diesem Filmchen vorher. Die Mülltonne, die wurde automatisch abgeholt. Also das Einzige, was wir jetzt haben, ist, dass uns die Stadt die Straße kehrt, aber sonst.
Also das Filmchen kenne ich tatsächlich. Mhm. Und ich muss sagen, zumindest das mit den Mülltonnen ist ja schon ganz gut vorangekommen. Also da haben wir teilweise jetzt tatsächlich schon die Sensoren drin, die dem EAD ansagen, wo welcher Müll abgeholt werden kann. Also da sind wir schon dabei. Aber ansonsten glaube ich, dass wir doch noch viel Potenzial bei der Digitalisierung haben, insbesondere in der Verwaltung. Und Verwaltungsreform, das ist quasi so ein Kernprojekt von mir und da ist die Digitalisierung integraler Bestandteil.
Dankeschön.
Ich denke auch, dass es Zeit wird, dass wir da mehr in die Digitalisierung einsteigen. Es gibt so einen Lieblingssatz von mir, da müssen wir noch ein Zettelchen ausfüllen. Das ist mir noch zu viel. Also ich meine, ist klar, dass das alles eine Zeit braucht, aber lebendes Beispiel, ich war dieser Tag im Klinikum wegen einer kleinen Geschichte, da musste ich mehrere Zettel ausfüllen, es waren etwa 12, DIN A4. Und das ging ja noch, wie mein Hals sich dann wieder geschmälert hat und ich dann operiert war und dann musste ich dann zum Fäden ziehen, 10 Tage später, das ist jetzt kein Spaß, da musste ich das ganze Pamphlet nochmal ausfüllen. Und da müssen wir weg. Ich habe gesagt, wo Sie da reingucken in den Fernseher, das ist ein Computer, das kann man doch, da kann man doch was vernetzen und so weiter. Ja, das eine war OP und das andere ist Ambulanz. Das ist für mich kein Argument. Also wir sind uns da, glaube ich, alle einig, dass es seine Zeit braucht, aber es muss da was passieren und das ist ein sehr vordringliches Thema. Danke. Ja, der Uli Franke von der Partei Die Linken trat ebenfalls bereits 2017, du bist jetzt schon auch das zweite Mal da, zur OB-Wahl an und kam auf 4,3% der Stimmen. Er ist 55 Jahre alt, Softwareentwickler und aktuell Geschäftsführer der Linksfraktion im Landtag und sitzt seit 2017 im Darmstädter Rathaus.
So ist es.
Als seine Schwerpunktziele nennt er auch, unter anderem bezahlbaren Wohnraum, großes Thema, soziale Gerechtigkeit und eine entschlossene Klimapolitik in der Stadt. Das wird auch die Zukunft wahrscheinlich an den Tag bringen, dass es da einiges zu tun gibt. Jetzt frage ich dich, du hast auf deinen Wahlplakaten frischer Wind von links. Schöner Spruch. Was haben wir da eigentlich im Einzelnen drunter zu verstehen? Uli, bitte.
Ja.
Ja, erstmal noch schönen guten Abend in der Runde. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass wir hier sprechen und diskutieren können nachher noch. Ja, frischer Wind von links, das bedeutet für mich zum einen die vielen kleinen personellen und inhaltlichen Verkrustungen zu lösen, dass einfach mal jemand herkommt, der die Sachen neu sieht und neu durchdenkt. Zum Zweiten finde ich, dass in der Bürgerbeteiligung doch einiger frischer Wind wehen könnte. Ich fand es am Anfang besser, als wir noch eine Bürgerversammlung hatten, einmal pro Jahr zum Thema Haushalt. Das habe ich in positiver Erinnerung. Und in den letzten Jahren, ist diese Bürgerbeteiligung doch ziemlich bürokratisch geworden. Und es kommen dann da immer nur dieselben, die sehr viel Zeit haben. Also das ist mir ein Anliegen, dass man da nochmal neue Wege sucht, dass man frühzeitig zu den Menschen in die Stadtviertel geht, dass man die Stadtviertelrunden vielleicht ein bisschen mehr mit einbezieht, anstatt diese sehr speziellen Formate. Das ist also auch ein Punkt, der mir wichtig wäre.
Aber diese Bürgerbeteiligungsforen, die sind ja da. Das ist ja schon immer da. Also
ja, die sind auch nicht immer schlecht.
Also die letzten Jahre, das fand ich immer positiv, war das auch eine große Zustimmung. Es ist vielleicht auch dann irgendwo auch ein bisschen die Erwartungshaltung sehr hoch, dass man sagt, das will ich also morgen schon erledigt haben. Aber was diese Beteiligungen oder diese Bürgerbefragungen auch in den einzelnen Quartieren betrifft, muss man sagen, hatte ja stattgefunden.
Es ist nicht alles schlecht. Also ich habe auch teilgenommen an einer großen digitalen Bürgerversammlung in der Waldkolonie. Also das war so, wie ich mir es vorstellen würde. Ja. Aber wir hatten eine Bürgerbeteiligung zum Masterplan. Also das ist wirklich auf breiter Linie kritisiert worden. Das war kein Ruhmesblatt für den Oberbürgermeister.
Ja, und auch an dich die Frage, wie kann man denn diese Landtags- und diese Rathausarbeit mit einem Leben außerhalb der Politik, das gibt's ja auch noch bei dir, ne? Wie kann man das so vereinbaren? Wie kann man das und auch gesund bleiben bei der Sache?
Ja, es ist tatsächlich nicht so einfach. Momentan habe ich schon eine hohe Schlagzahl, weil ich ja eben in Wiesbaden auch arbeite und hier hin und her pendeln muss. Und wenn die Wallauer Spange kommt, dann geht's eine Viertelstunde schneller. Aber
das dauert noch ein paar Tage.
Ich war überrascht zu sehen, dass es irgendwie schon in 3 Jahren sein sollte. Kann es immer noch nicht glauben, aber in 3 oder 4 Jahren wollen die Wallauer Spange fertig haben. Also da hätte ich noch die Chance, vor meiner Rente eine Viertelstunde schneller in Wiesbaden zu sein.
Also ich persönlich hätte jetzt das Problem, Uli, wie kann ich mich auf beide Dinge gleichzeitig konzentrieren? Das ist wahrscheinlich schon nicht so ganz easy, oder? Also da
Oberbürgermeister. Ich habe zum Beispiel das Problem, ich bin immer in Wiesbaden und muss dort von morgens bis abends sein. Ich kann hier, wenn tagsüber mal was ist, kaum herkommen. Wenn ich zu den Ausschüssen gehe, die fangen hier um 17 Uhr an, dann muss ich in Wiesbaden immer um 15 Uhr, wenn ich auf Nummer sicher gehen will, um 15.15 Uhr weg. Und da bleibt dann viel liegen, was man am nächsten Tag nachholen muss. Also ich muss schon sagen, es ist kein Zuckerschlecken und steckt mich manchmal ganz schön an.
Aber du fährst nicht mit der Bahn, oder?
Da hätte ich jetzt aber auch einen Vorteil, wenn ich Oberbürgermeister bin, weil dann wäre Wohnen und die Politik und die Arbeit, mit der man Geld verdient, das wäre dann in einem. Da hätte ich schon einen großen Vorteil von.
Also du fährst nicht von Wiesbaden nach Darmstadt mit der Bahn oder zurück?
Nee,
du willst ja
jetzt schon.
Du willst ja pünktlich ankommen oder so. Es war bösartig, ich weiß. Uli, vielen Dank. Wir werden bestimmt noch was das eine oder andere hören. Danke sehr. Gut. Charlie.
Jetzt haben wir den Michael Ziemek. Guten Abend, Michael.
Ist extra aufgestanden, hast
du gesagt. Weil du gerade die Deutsche Bahn erwähnt hast, da ist der Michael Ingenieur bei der Deutschen Bahn. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Ja, sehr gut.
Also autonomes Fahren.
Habe ich gleich mal eine Frage, warum kannst du den Heimstättensiedlern nicht einmal die Angst nehmen, dass die im kommenden Jahrhundert noch kein ICE da vorbeirauschen sehen? Oder bist du da anderer Meinung?
Die Angst halte ich ehrlich gesagt für unbegründet. Die Züge von heute, die müssen modernsten Standards genügen, die müssen entsprechenden Lärmschutz entsprechend ausgerüstet sein. Also wenn so ein Ding vorbeifährt, den hörst du fast nicht mehr.
Ich habe ja nur gemeint, wie schnell soll das denn jetzt vorangehen? Also in meinem Leben passiert sowieso nicht mehr. Ich denke mal, meine Enkel werden da vielleicht nochmal sich vor dem ICE fürchten, aber sonst?
Ganz klar, so schnell wie es geht. so schnell es geht. Wir müssen da massiv Gas geben, gerade beim Ausbau der Infrastruktur, weil wir sehen ernsthaft die Gefahr, dass wir in den nächsten 10 Jahren nicht massiv gegensteuern, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr über den Schienenverkehr zu machen, weil dann wird nichts mehr laufen. Weil die Technik mittlerweile in vielen Bereichen so veraltet ist, da muss jetzt einfach Modernisierung folgen. Punkt.
Seid ihr der Meinung, dass es Sinn macht, dass man von Weiderstadt den ICE da schlampern lässt bis in den Hauptbahnhof und dann schlappert er wieder Richtung Schnellstrecke? Ist das sinnvoll für die Leute, die da einsteigen?
Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten jede Menge Städte in Deutschland abgehängt, was den Fernverkehr angeht. Der Fokus lag vor allen Dingen darauf, dass man die Schnellfahrstrecken zwischen den großen Metropolen ausgebaut hat und man hat alles andere vernachlässigt. Das gilt sowohl für den Fernverkehr, das gilt für den Nahverkehr und das gilt für den Güterverkehr. Und von dieser Linie müssen wir wegkommen. Wir müssen wieder sorgen, dass mehr Leute einen Zugang zum Fernverkehr, zum Nahverkehr haben, pünktlich, zuverlässig und in guter Qualität. Good.
Ihr habt in der Wählergemeinschaft 2021 habt ihr geschrieben, wir gestalten Darmstadt. Also ihr wart sehr aktiv. Ihr wart dabei, als die Lichtwiesentrambahn gebaut wurde. Ihr habt da schön Furore gemacht.
Leider gebaut wurde.
Leider gebaut wurde. War ja auch damals meine Meinung. Ich dürfte ja die Trauerrede für die Bäume halten. Aber seit der Zeit hat man nichts mehr von euch gehört. Was ist denn bei euch los? Ist da noch alles im Lot? Oder bist du der Einzige, der noch existiert? Was macht der Herr Neumann? Ist er heute Abend da?
Den lieben Falk Neumann möchte ich entschuldigen, der ist heute Abend entsprechend unterwegs, auch noch in seinem anderen Job. Aber wir haben die Zeit entsprechend genutzt. Wir haben uns entsprechend aufgestellt in unserer Wählergemeinschaft. Wir haben einen Oberbürgermeisterkandidaten aufgestellt. Für eine so kleine Partei keine schlechte Leistung. Und wir sind fest entschlossen, mit für Darmstadt zu gestalten und unsere ganze Kraft da einzubringen.
Ja, mir fehlen eure Aktivitäten, Professor. Wie heißt er, der Professor, der lange dabei war?
Bernd Spahn.
Spahn, genau. Der ist auch nicht mehr dabei oder ist er noch aktiv?
Der ist noch dabei, der war jetzt krankheitsbedingt ausgefallen.
Der Helmut Kletz habt ihr ja erfolgreich zu Hause gelassen, oder? Okay, wer war das? Gut, schönen Dank, lieber Michael Ziemek. Jetzt kommt der Ralf.
Ja, einer fehlt noch in der Runde. Der Harry Uhl von den Freien Wählern, der ebenfalls um die Gunst des Oberbürgermeisters buhlt. Der 62-jährige Kaufmann und rechtliche Berater möchte Fehler der Vergangenheit korrigieren. Da sind wir mal sehr interessiert und sehr gespannt, was da für Fehler gemacht worden sind. Er möchte das Wachstum begrenzen und wünscht sich keine halben Sachen. Das steht ja auf deinen Wahlplakaten zum Teil, also das halbe Konterfei. Keine halben Sachen. Und das klingt interessant. Warum das Wachstum der Stadt begrenzen, das frage ich mich. Brauche ich wahrscheinlich andere auch. Welche Fehler müssen korrigiert werden und was sind die halben Sachen? Fragen über Fragen, aber du hast das Wort.
Bin ich schon dran?
Du bist schon dran.
Gut. Erstmal vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein kann. Danke für die Einladung. Und bei der Stelle würde ich auch gerne mal um einen Applaus bitten für den Ralf und den Charlie. Ich finde, die machen das super.
Danke.
Dankeschön. Wenn jede Podiumsdiskussion so kurzweilig wäre, dann würde ich da nur noch hingehen. Also, ich finde es gut.
Wir sind ja noch nicht fertig.
Es kommt noch. Ich bin übrigens rechtlicher Betreuer, Berater.
Dann habe ich das aber falsch abgeschrieben.
Naja, ist egal. Ist
doch, das steht doch da. Ich habe es nur falsch gesagt. Betreuer. Sorry.
Aber unabhängig davon. Zwei Sachen wollte ich noch sagen, die mir noch ein bisschen hängen geblieben sind von vorhin. Es geht hier um die Kuba und die Planstraße. Da wollte ich dazu sagen, dass wir als Freie Wähler, die Partei geht ja aus dem BBD, Bündnis der Bürgerinitiativen, hervor. Und wir sind strikt gegen diese Planstraße, wo wieder hektarweise Wald gerodet werden würde. Und auch die Kuba-Straße, die Verlegung in den Wald nach Süden runter, die ist auch vollkommen sinnlos, zumal man noch gar nicht die Bedarfe kennt. Man könnte da vielleicht mal drüber nachdenken. Und bis es soweit mal ist, würde ich sagen, können da auch Busse fahren. Das ist auch kein Problem. Geht einfach zu machen, man ist total flexibel und kostet vor allen Dingen wenig Geld. Was hast du noch für Fragen?
Ja, ich hatte einiges an Fragen. Also Fehler müssen korrigiert werden. Das war jetzt einer der Fehler, den du meintest. Du hast aber dann auch noch gesagt, keine halben Sachen. Und das ist auch mal eine interessante Sache. Wo sind die halben Sachen in dieser Stadt? Das würde uns mal interessieren. Klar.
Die halben Sachen sind viele Dinge, die ich meiner Meinung nach und auch von meiner Partei und den allen, die ich so kenne, nicht so richtig ganz ausgegoren sind. Da gehört zum Beispiel diese Planstraße-Geschichte dazu. Da hat die Bahn zum Studium, zum Campus dazugehört. Es ist einfach, es wird in Darmstadt zu viel gemacht und die Bürger, alle, wie sie hier sitzen, alle Heiner, und werden irgendwie nicht so richtig mit eingebunden und es wird ein bisschen unausgegoren, erscheint mir das, und ich habe das Gefühl, die werden nicht mitgenommen, und ich würde mich bin deswegen letztendlich auch als angetreten, um für die Leute da zu sein, das mit denen zu machen. Die Bürgerbeteiligung spielt eine große Rolle bei uns, und ich denke, da könnte man mehr rund machen. Ich will es jetzt nicht an irgendwelchen Details aufmachen und alles haarklein her erzählen, da reicht wahrscheinlich die Zeit nicht.
Okay, aber es gibt da noch eine interessante Frage, die ich da hätte. Du schreibst, das Wachstum der Stadt begrenzen.
Ja, würde ich, also Wachstum und Darmstadt ist endlich. Darüber sollten wir uns im Klaren sein. Irgendwann haben wir halt auch keinen Platz mehr. Irgendwann müssen dann die umliegenden Flächen dran glauben. Und da hat man ja schon versucht, in Aheiligen und Wixhausen vorzufühlen und da eventuell was für Industrie und Gewerbe auszuloten. Es wurden da teure Gutachten gemacht und alles. Ich finde, wenn das die Leute nicht wollen, dann wird's halt nicht gemacht.
Na klar, Wachstum ist endlich, das ist völlig klar. Ja, aber die Dynamik und die Innovation, die gehört natürlich dazu. Ich war nämlich ein bisschen geschockt, als ich las, Wachstum
minimieren. Ja, aber nicht explosions- und krebsgeschwürartig, sondern ich bin nicht gegen Wachstum, aber in dieser Geschwindigkeit und in diesen Ausmaßen, das kann auch weniger geht auch manchmal, weniger ist manchmal mehr, und man muss dann halt nicht unbedingt auf Wachstum und auf mehr Einnahmen aus Gewerbebetriebe setzen, sondern man muss halt einfach ein bisschen die Schulden versuchen, anders in den Griff zu kriegen und dann das Geld zu verbrennen, wo es nur geht.
Da brauchst du natürlich Innovation, ne, was man da machen kann. Ich habe noch eine abschließende Frage. Ich hörte, ihr habt ja in der Stadtkirche wart ihr ja auch alle zugegen. Da war irgendein Thema mit der Mathildenhöhe. Hattest du irgendeine Meinung dazu?
Mathildenhöhe habe ich die Meinung dazu, dass der Osthang, wenn ich OB bin, so bleibt, wie er ist. Da kommt kein Besuchszentrum hin. Also ich meine, den rechtlichen Rahmen muss man natürlich durchlaufen. Ich als OB wäre dagegen, dass dieses grüne Kleinod oder wie man es immer nennen will, wegkommt. Wir haben ein kleines Besuchs- und Informationszentrum, und außerdem kann man das genauso gut vielleicht in den Mathildenhöhe irgendwie integrieren. Aber diesen Osthang, der wird bei mir auf keinen Fall wegkommen. Der ist zu wertvoll, als dass er zu betoniert wird. Zumal es auch noch andere Überlegungen gibt. Da gehören, wie war das mit dem Parkpreis, halbe Stunde 5 €, dass die Leute da für eine halbe Stunde 5 € bezahle ich nicht, um mit dem Mathildenhöhe anzugucken. Sorry, da brauche ich auch kein Besucherzentrum.
Da bist du sicher nicht alleine, ja. Ich danke dir für dein Statement, Harry.
Bitte.
Ja, wir haben jetzt die unterschiedlichsten Meinungen gehört, jetzt gerade wieder den Harry Uhl, und dem entgegen steht dann die Frau Hesse-Handbuch mit ihrer Meinung, dass wir ein bisschen mehr an die Industrie denken sollten. Wir alle, denke ich mal, so alle Heiner, sind im Prinzip ja erstmal gefordert, selbst mitzumachen. Da hat die Stadt was Wunderbares angeleiert vor kurzem, nämlich das Thema Wasser. Da war ich im Karree und da waren ein paar Hansels von Heinern da und haben sich dafür interessiert, obwohl das in Zukunft unser größtes Problem sein wird. Aber die Heiner sind vielleicht ein wenig träge. Nicht ihr, die ihr heute Abend hier seid, ihr seid bestimmt politisch engagiert und interessiert, aber es gibt meiner Ansicht nach viel zu viele Einwohner und Bewohner, die denken, lass mir doch gerade mal Ruhe. Es wird sowieso nichts gemacht, was ich will. Also, Dankeschön, dass ihr da wart. Und ich denke mal, es gibt noch viele, viele Fragen. Und weil wir jetzt so gut in der Zeit waren, würde ich sagen, dass wir so ein paar Fragen zulassen.